Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Ich spoiler jetzt mal, ist auch vielleicht eine Art Triggerwarnung. Jahrelange Bulimie, erster Sex war gewaltvoll, erster Orgasmus mit 35 Jahren. Schauspielerin und Filmemacherin Sarah-Lisa Wolm macht anhand ihres eigenen Körpers im Grunde eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers allgemein. Und das klingt jetzt ziemlich nach einer abgedroschenen Floskel, aber Sarah-Lisa ist dabei schonungslos ehrlich. Und ich frage mich bei dem Ganzen, wir sind jetzt zugeschaltet, leider nicht zusammen, wenn wir zusammen einen Interviewort finden könnten, wo wir es uns gemütlich machen würden, hätte ich dich jetzt gefragt, dürfen wir uns in irgendein Bett setzen? Weil da hast du auch das Buch die meiste Zeit geschrieben, ist es richtig?
Das stimmt. Ich bin allgemein eine große Bettarbeiterin, wenn ich darf, aber arbeite sonst auch überall. Auf Bahnhöfen und sonst wo.
Ja, okay. Working Mom Style. Okay, warum hat es dir jetzt geholfen, auch bei diesem Buch, das ewige Ungenügend, eben über den weiblichen Körper, das die meiste Zeit im Bett zu schreiben? War das ein guter Inspirationsort, Rückzugsort? Was ist da so die Idee, Bett?
Ich sitze nicht so gerne. Ich finde Sitzen wahnsinnig unangenehm. Unangenehm für den Rücken, unangenehm für den Bauch. Man wird so gestaucht. Ich glaube, das ist so das Hauptding. Ich finde an Schreibtischen sitzen nicht so angenehm.
Gut, ist auch auf jeden Fall wahr, denke ich. Können viele mitfühlen. Sarah-Lisa Wolm, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
In der Corona-Pandemie haben Essstörungen, also Magersucht und Bulimie vor allen Dingen, zugenommen. Das ist so eine Schlagzeile dieser Woche. Das ist eine aktuelle Studie, die dazu rausgekommen ist. Und Sarah-Lisa, ich musste auch direkt an dich denken, weil du eben deine Erfahrungen mit Bulimie ja so detailliert auch beschreibst für dein Buch. Kannst du einfach mal so erinnern, wann das bei dir eigentlich losging?
Ich glaube so mit 14, 15 irgendwann. Das war so der Punkt und es gab eigentlich eine Art Inspiration in der großen Schwester meiner besten Freundin. Also wie das dann ja ganz oft so ist, dass man irgendwie drauf kommen muss, was es überhaupt für Möglichkeiten gäbe, sich selbst zu schaden. Und das war in dem Fall eben die große Schwester. Und ja, dann ging das los.
Also es war so eine Inspirationquelle, diese Person, und man möchte irgendwie das aussetzen. Es war so eine Faszination, beschreibst du auch, wie du das mit dieser Freundin zusammen irgendwie siehst, wie die große Schwester das macht und so weiter. Ich habe aber natürlich bei Bulimie ganz schnell auch dieses Thema Selbsthass oder diesen Ekel, also das beschreibst du ja auch, der dann so mit den Jahren dann auch so kommt, diese Gefühle, die dann mit dem eigenen Körper verbunden sind, das kam dann erst mit der Zeit. Das war im Grunde gar nicht die Initialzündung, so im Sinne von, ich bin zu dick, ich muss mich jetzt selber irgendwie verformen.
Also Bulimie hat ja wie viele andere psychische Erkrankungen erstmal durchaus was damit zu tun, dass man mit sich selbst unzufrieden ist, dass man das Gefühl hat, ich würde meinen Körper gerne kontrollieren oder ne, ich komme irgendwie in meinem Leben nicht zurecht. Ich glaube, das ist immer die Basis. Und dafür versucht man dann eben was zu finden. Bei manchen Leuten ist das dann vielleicht der Alkoholismus, wo man sich reinflüchtet. Bei den nächsten ist es die Selbstverletzung und so. Also das, ne? Das heißt, man fängt ja nicht an, weil man eine Inspiration hat, sondern man fängt an, weil man erstmal die Grundlagen, die psychischen Grundlagen dafür mitbringt. Und ich denke, dass viele Frauen in Essstörungen für dieses psychische Problem eine Art Lösung suchen oder eine Art Ventil suchen, ohne dass es immer zwangsweise darum geht, dass die Basis ist, ich möchte dünner sein. Der Punkt ist nur, dass Dünnsein eben eine Sache ist, die uns als dann wäre alles gut vorgegaukelt wird. Wir glauben, wenn wir nur schön genug sind, dann würde es uns endlich auch besser gehen.
Diese Studie, diese aktuelle, wenn du jetzt sagst, 14, 15 warst du, da triffst du im Grunde auch in dieses Alter, wie es jetzt in dieser Corona-Pandemie war, gerade 12- bis 17-Jährige und vor allem Mädchen, das ist auch wichtig, sind halt betroffen. Und man hat, ich habe das im Radio morgens gehört und musste halt wirklich, ich habe direkt an dich gedacht und habe die Zahlen rausgesucht. Das ist so zwischen 2020 und 2021 gibt es einen Anstieg von über 30%, was Essstörungen angeht. Also es ist nicht wenig. Und das Ganze ist nicht nur pandemiebedingt, das ist auf jeden Fall auch wichtig zu sagen, sondern in dieser Studie wird gesagt, dass es auch eben mit Fake-Idealen zu tun hat und eben der Flut von Bildern. ich zitiere jetzt hier, vermeintlich makelloser Menschen auf Social-Media-Plattformen. Und das beschreibst du ja auch. Und was ich spannend finde, ist, du beschreibst diese Prozesse, die es da gibt und diesen Druck, der sich da aufbaut. Und gleichzeitig bist du auch selbstkritisch mit dir, irgendwie dieses Gefühl, ich will aber auch natürlich auf Insta auch mitmachen mit einem schönen Foto. Also wenn man dein Haupt-Insta-Profil sich anschaut, da sehe ich auch, klar werden mal Hautprobleme oder so gezeigt, aber ich sehe aktuell deine Pressefotos zum Buch, da ist eine große, schlanke Frau mit langen, braunen, vollen Haaren, auf jeden Fall ein Idealbild einer Schauspielerin für mich auch. Und da frage ich mich, warum spielst du das Spiel der Perfektion dann doch mit manchmal?
Also wir leben ja alle in einer Gesellschaft, wo wir natürlich uns ständig vergleichen. Und das ist auch so die Sache, wie viele Vergleichsbilder sehen wir denn? Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass natürlich während der Pandemie Essstörungen noch mal mehr zunehmen, weil wir nicht so viel in Kontakt mit echten Menschen waren. Also ich empfehle ja immer gerne einfach mal vormittags, wenn man kann, wenn man nicht in die Schule muss, ins Freibad zu gehen, ne? Wo dann auch mal viele RentnerInnen und so weiter schwimmen gehen, damit man mal echte Leute sieht. Wenn man natürlich aber zu Hause sitzt in der Pandemie, guckt man den ganzen Tag auf TikTok und auf Instagram und sieht natürlich nicht so viele echte Menschen. Und so vergleichen wir uns alle eben die ganze Zeit und dadurch besteht auch dann immer mehr oder weniger das Bedürfnis, schön zu sein. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo ich ja mich auch gar nicht ausschließen kann oder will und auch gar nicht sagen würde, die einzelne Frau muss jetzt alleine das System bekämpfen. Gar nicht, sondern die einzelne Frau muss vielleicht befähigt sein, sich durch Wissen zu entscheiden, was sie will, muss unabhängig sein. Da geht es mir auch ganz viel um finanzielle Unabhängigkeit, darum wirklich freie Entscheidungen treffen zu können und ein Leben gestalten zu können. Und ich glaube, dann wird es auch leichter, weil man sich nicht mehr so ungenügend fühlt insgesamt. Und dann muss man es vielleicht weniger über das Aussehen oder über vermeintliche hilfreiche Produkte kompensieren.
Wobei du ja auch, das will ich auch sagen, einen zweiten Insta-Account gestartet hast, 365 Imperfections. Also da geht es eben um körperliche Makel, wenn man so will, wo du auch Leute dazu geholt hast, die wir auch schon hier in einer Stunde Liebe gesprochen haben, wie Autorin Katja Lewina oder auch Ninia Lagrande, die dann auch über Körperbilder schreiben, über ihre Makel schreiben, über zerquetschte große Zehen, über, ich weiß, man sieht irgendwie Finger, wo die bluten, man sieht Verschiedenes, auch ja Hautbilder, Fettpölsterchen, dies und das, sehr viel, wie heißt es nochmal auf Insta, für mehr Realität auf Insta und so, da ist
ja,
sie.
Ja, also ich kann nur sagen, dass das früher auf jeden Fall so komplett getrennt war und dieser Account auch meine Wahrnehmung sehr verändert hat. Also sich sehr viel mehr Dinge heute auch in meinem Insta finden. Und es geht auch bei weitem gar nicht mal nur um Körperlichkeiten. Also es geht gar nicht nur, oh Gott, ich habe jetzt irgendwie auch einen Pickel oder bla bla, was natürlich auch oft ein bisschen, ja, albern ist bei jemandem, der ja schon klassischerweise sagen muss, dass ich ja eher als Norm für eine Person gelte, ne? Und man da jetzt vielleicht auch nicht immer sagen muss, oh Gott, ich habe aber auch einen Pickel. Aber man hat auch ganz viele andere Fehler. Ich habe auch kein perfektes Wohnzimmer. Und es gibt oder kein, ne, es läuft auch im Job nicht immer alles rund. Und das ist irgendwie auch ein großer Teil von diesem Account gewesen. Und das hat sich wirklich auch so, ist so rübergeschwappt in mein normales Insta-Life. Weil dieser Druck bezieht sich ja auch nicht nur auf unsere Körper, sondern insgesamt darauf, perfekt zu sein. Und dann ist es vielleicht ganz schön, mal zu sagen, nee, bei berufstätigen Müttern und Vätern sieht es zu Hause nicht immer so aus, wie vielleicht bei der Influencerin, die dafür einfach viel Geld bekommt, dass sie das neue Sofa den halben Tag lang in Szene gesetzt und drumherum den Boden neu lackiert hat.
Ja, dieser Geldaspekt, ich meine, ich finde es auch spannend, dass du das schreibst, du auch, dass du angefangen hast zu denken, du schreibst über dich, über deinen Körper, deine wirklich Selbstreflexion, die du machst. Und dann ist es aber auch so ein Verstehen von, nee, wir werden im Grunde alle dazu erzogen, dass wir uns ungenügend finden, weil das ja eben auch Geldmacherei ist. Also da geht's vom Lippenstift über, wenn du dieses Sofa hast oder wenn du dort und dort, also es ist ja alles, es ist nicht nur der Körper, sondern unsere ganzen Lebensrealitäten und Welten, die wir uns so bauen, werden uns im Grunde verkauft. Und man verkauft mehr an Menschen, die Komplexe haben.
Absolut. Also das muss man ganz klar sagen, diese permanente Unzufriedenheit, in der ja viele Frauen sich finden und die uns auch so ein bisschen anerzogen ist, ne? Also wo man sagen muss, wie kann man es überhaupt jemandem recht machen? Also bekomme ich Kinder und bleibe mit denen zu Hause, mache ich es falsch. Mache ich Karriere und verzichte auf Kinder, mache ich es falsch. Mache ich beides, bin ich eine schlechte Mutter und mache meinen Job schlecht. Mache ich beides nicht, bin ich faul. Also ist so egal, was wir tun, wir reichen nicht aus. Und dann versuchen wir natürlich, das zu kompensieren und hängen dann eigentlich in einem absoluten Hamsterrad. Und das wäre vielleicht ganz schön, das manchmal aufbrechen zu können und
Ja, wie geht das denn? Wie geht
innezuhalten.
das, Sarah-Lisa? Wie können wir diese Schönheitskomplexe, weil das ist das Besondere, du machst wirklich auf so fast 250 Seiten, ein bisschen mehr, fängst du immer so an zu analysieren und zu sagen, guckt mal, das und das und das ist alles verkehrt und schief und wir sollten nicht darauf reinfallen. Und dann sagst du, aber klar mache ich da auch mit. Klar bin ich nicht
Es
davon
ist
frei.
anders.
Weil es ist halt, es ist ehrlich, es ist
Ich
halt ehrlich. Du bist jetzt nicht so, dass du so
glaube.
tust, so und ich habe es jetzt begriffen, ich bin raus, Freunde. Sondern du machst, wir können ja aus dieser Blase, in der wir sind, nicht ganz raus. Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie wir diese Schönheitskomplexe ablegen können. Wie wir nicht doch
Also es
vielleicht
ist,
denken.
glaube ich, schwierig für das Individuum zu sagen, ich überwinde das komplett und ich bin raus. Ne? Vor allem, wenn man halt eben auch noch mitmachen will in der Gesellschaft und jetzt nicht in den Wald ziehen möchte. Und trotzdem gibt es ganz viele Schritte, die absolut entscheidend sind. Ich lebe ja zum Beispiel in einer sehr bildprägenden Branche und habe dadurch enormen Einfluss darauf, was für Bilder im Kino, im Fernsehen laufen, was für Bilder wir in Ausstellungen sehen, wie wir mit Sachen umgehen. Natürlich auch, welche Sachen wir auf Instagram teilen und sehen. Übrigens nicht nur das, was wir produzieren, sondern auch die Accounts, denen wir folgen. Man kann sich durchaus selber mal angucken, wem folge ich eigentlich? Was interessiert mich da? Man kann auch bei Instagram bei der Werbung sagen, sorry, I don't want that in my feed. Und dann sich so ein bisschen eine Welt zusammenbauen, die irgendwie deutlich inspirierender ist und die einen glücklich herauslaufen lässt. Also es gibt ja so Studien dazu, wenn Menschen Fotos gezeigt werden von Natur oder von Menschen, die vielleicht weniger hübsch sind als sie selber und so weiter, geht es den Leuten danach gut. Wenn du denen nur Werbefotos zeigst, geht es ihnen schlechter. Es gibt auf dieser Welt Städte, die Werbung im öffentlichen Raum abgeschafft haben. Warum nicht? Ich finde, über all diese Dinge sollte man nachdenken. Man kann nur nicht von einer Einzelperson erwarten, finde ich, dass sie jetzt zusätzlich zu all dem anderen Stress und zum sich ungenügend fühlen, das alleine regelt. Aber als Gesellschaft sollten wir schon darüber nachdenken. Und natürlich können wir auch im Einzelnen auf viele Dinge verzichten, eben genau indem wir sie uns nicht mehr so viel angucken, haben wir vielleicht auch weniger das Bedürfnis, es zu haben. Ansonsten empfehle ich noch den Verzicht auf Shampoo.
Das habe ich auch gelesen und dachte, so gute Haare ohne Shampoo. Okay, cool. Auf jeden Fall
Ja.
auch fürs Portemonnaie nicht schlecht, auf dieses ganze Zeug
Ist
verzichten zu
ja alles
können.
besser. Fürs Bad besser,
Umwelt,
für
auch für die Umwelt,
Körperbedürfnisse,
natürlich, gar keine
auch für die
Frage.
Umwelt. Und so gibt es so Sachen, wo man manchmal auch das Gefühl hat, die machen uns doch nicht mal schöner. Das ist ja noch das Schlimme. Wenn die Sachen uns denn wirklich schöner machen würden, wäre es ja vielleicht doch okay. Aber ganz viele Dinge sind einfach so ein, also Shampoo plus alle dazugehörigen Produkte sind einfach ein Marketing-Scam in meinen Augen. Und da könnten wir mal richtig viel Palmöl sparen und Zeit.
Ganz viele gute Aspekte. Mir war auch gar nicht so klar, dass du eben auch Kunsthistorikerin bist, neben dem ganzen Film und Schauspiel, wie man dich eher so präsenter vielleicht wahrnimmt. Und es geht bei dir auch darum, eben um die Darstellung von weiblichen Körpern. Da wird es dann auch mal historisch so zu gucken, wie war das eigentlich? Was für Frauenkörper werden denn da wie inszeniert? Wenn uns jetzt ein Bild vielleicht vors innere Auge holen könntest, was dich in letzter Zeit irgendwie inspiriert hat, sei es in deinem Insta-Feed oder was du gesehen hast, ein weiblicher Körper, wo du sagst, dahin geht die Reise, Freunde und Freundinnen, nehmt euch das doch mal vor. Oder seht euch dieses Bild mal an. Das ist es doch eigentlich. Fällt dir da was ein? Eine Geschichte, die oder so ein.
Ja, also ich würde vielleicht einfach so zwei Sachen empfehlen und zwar gar nicht so ein einzelnes Bild, sondern es ist eine Künstlerin, Jenny Seville, die ich ganz viel im Kopf habe, weil die, man denkt ja ganz oft, ah, die Malerei ist tot und dann ist das Kino tot und dann ist die nächste Kunstform tot. Und das stimmt einfach gar nicht. In der Malerei wurde noch so vieles nicht gemalt. So, was unsere moderne Lebensrealität anbelangt, aber eben auch was realistische Frauenkörper anbelangt. Und da ist Jenny Saville wirklich hervorragend und ein ganz empfehlenswerter Instagram-Account, dem man gerne mal folgen sollte. Überhaupt mehr Kunst, weniger Werbung kann ich für jeden Insta nur empfehlen. Und das andere ist, was ich phänomenal finde, die Kunsthistorikerin Jennifer Higgy, die sich zur Aufgabe gemacht hat, auf ihrem Instagram-Account wirklich ganz viele tolle Künstlerinnen, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, zum Teil aber eben auch sehr berühmt sind, uns wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und da findet man dann permanent ganz viele tolle, tolle Bilder und Fotografien und einfach Hintergrundinformationen über Frauen, die wahnsinnig inspirierend sind.
Und das ist dann so die Reflexionsebene, auf die du uns auch oft mitnimmst in deinem Buch, so dass wir so ja Bilder reflektieren, verstehen. Und dann geht's wieder ganz ins Eingemachte, will ich sagen. Also wir sprechen in einer Stunde Liebe ganz oft auch über das Thema Orgasm Gap, also über diese Frage, warum haben beim heterosexuellen Sex 95% der Männer eigentlich immer dann Orgasmus, aber gleichzeitig nur 65% der Frauen. Also das ist Thema hier bei uns ganz oft. Und es sind halt oft immer Zahlen. Das ist mir nochmal so aufgefallen, dass ich so dachte, ja, wir reden drüber und dann reden wir oft irgendwie mit sexualwissenschaftlichen Personen drüber, die dann auch nochmal erklären, wie man das ändern könnte. Und wir sind immer so im Überlegen, in der Metaebene. Und dann sagst du halt einfach mal, haust raus, dass du mit 35, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, deinen ersten Orgasmus hattest, so. Beschreibst alles drumherum, also wie das überhaupt war, das dann plötzlich doch anzugehen, nachdem du schon drei Kinder hattest und weil wir ja auch irgendwie denken, ne, jemand, der irgendwie Kinder hat oder in einer gefestigten Beziehung, da läuft's doch irgendwie. Ich weiß nicht, das zu thematisieren, ist dir das leicht gefallen?
Das Interessante ist ja, ich habe ja erst darüber geschrieben, als ich meinen ersten Orgasmus schon vor 2 Jahren gehabt hatte. Und das ist natürlich schon so ein Punkt. Also es fällt mir natürlich viel leichter, jetzt darüber zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich darüber geschrieben hätte, wenn ich jetzt hätte schreiben müssen, ich hatte noch nie einen Orgasmus. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also das hilft natürlich.
Aber
Und
weißt du,
das
was ich mich
natürlich auch
gefragt,
so ein bisschen
wusstest du, dass du
unfair.
keinen hattest?
Ich glaube, als ich jünger war, wusste ich es nicht, weil ich es nicht so einschätzen konnte. Aber je älter ich wurde, wusste ich es schon, weil ich irgendwie wusste, wir viben ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gleich. Also irgendwann tritt dann so der Wunder mit mir, okay, bei ihm passiert irgendwas und ich glaube, ich habe nicht das Gleiche gehabt. Und insofern gab es dann da schon ein Bewusstsein dafür und dann natürlich auch eine immer größere Auseinandersetzung damit so. Aber ja, für mich war es auch extrem befreiend, weil ich habe mich vorher gar nicht damit beschäftigt mit diesem Orgasm Gap. Ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, was bei mir eigentlich falsch läuft. Also ganz lange war, und das war ja auch ein großer Teil in meinem Fall, und das hat bestimmt auch so mit meiner Geschichte zu tun, ansonsten nochmal, ich habe mir fiel das nie, insgesamt nicht leicht, irgendwie loszulassen oder mich fallen zu lassen. Und deshalb, klar, dachte ich immer so, ich hätte eine Störung. Und dann aber eben auch mal zu lesen, also die Zahlen, die du ja gerade nennst, die sind ja krass. Also wenn du sagst, ne, 35% der Frauen haben eben bei heterosexuellem Sex keinen Orgasmus. Und dann gibt es dann so Männer, habe ich jetzt in den letzten Tagen auch öfter gehabt, die dann so in meine DMs sliden und sagen so, ja, yeah, das ist ja auch von der Natur so gewollt. Weil wenn die Frauen ständig Orgasmen hätten, dann würde das ja mit der Fortpflanzung und so weiter und so fort. Also da wurde mir noch erklärt, warum das so
Da wären wir
wichtig ist.
Kaninchen, so ungefähr.
Ja, und wo du so denkst, ja, aber bei homosexuellen weiblichen Paaren funktioniert das ja auch. Also Frauen sind durchaus orgasmusfähig und ich habe das ja für mich auch festgestellt, dass dann teilweise, wenn man dann mal so anfängt, irgendwie Pornos zu gucken, man so denkt, ach so, aha. Okay, der klassische rein raus Männerbefriedigungsporn funktioniert bei mir gar nicht. Warum eigentlich nicht? Aber das ist so ein Lernprozess und da sind wir auch so ein bisschen falsch informiert.
Eben, und das ist
Und
es ja, weil wir in der Schule informiert werden über Fortpflanzung. Eine Frage von Lust, eine Frage von Orgasmus ist ja jetzt gar nicht irgendwie so Thema im Schulunterricht. Und wenn jetzt der Schulunterricht nicht der Ort ist, das zu lernen, zu verstehen, das Elternhaus vielleicht auch nicht, weil es da gewisse Formen von Scham und wie auch immer gibt, wo dann?
ja, ich glaube, dass wir tatsächlich so ganz viele Anlaufstellen haben sollten, wo man da so ein bisschen mehr drüber reden könnte. Weil, und das betrifft viele Themen im Buch, ich finde, das sind durchaus Themen, da frage ich mich, was macht eigentlich das Bundesministerium für Gesundheit bezüglich Orgasm Gap, Orgasmusstörung und auch Medizin, die die Frauen betrifft. Also da ist ja eine unglaubliche Benachteiligung des weiblichen Körpers, wo ich sagen würde, das ist ja auch teilweise wirklich, also da geht es ja auch um Volksgesundheit. So, ne? Wir sind ja nicht irgendwie nur 5 Leute, sondern machen ja durchaus die Hälfte der Bevölkerung aus. Das heißt, da würde ich mir eigentlich viel mehr Aufklärung auch wünschen und auch wünschen, dass die sich mal so angucken, was haben wir hier eigentlich für Themen und Probleme und wie können wir da mal die jungen Menschen abholen und informieren.
Bei einem anderen Bereich, den du auch ansprichst, da hatte man das jetzt so vor 5 Jahren, als die MeToo-Bewegung losging. Das Thema sexualisierte Gewalt kam im gesellschaftlichen, öffentlichen Diskurs mehr auf. Mehr Menschen haben über ihre Erfahrungen erzählt mit Übergriffen, wie das war. Auch das ist ein Thema bei dir. Dann ist es auch noch die allererste sexuelle Erfahrung, die im Grunde, man muss es sagen, eine Form von Vergewaltigung eigentlich ist, weil es einfach kein Consent gab. Da war keine Zustimmung deinerseits. Das beschreibst du auch. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Moment, den wir, finde ich, in den letzten Jahren in deutschen Sachbüchern auch öfter haben, dass Frauen nach vorne treten und sagen, ich habe da sexuelle Erfahrungen erleben müssen als junger Mensch. Das war nicht okay. Das war eine Grenzüberschreitung und ich wusste gar nicht, was meine Grenze ist. Ich wusste gar nicht, dass ich sagen kann, ich habe diese Grenze. Mir fällt da Katja Lewina ein, Margarete Stokowski. Das sind Menschen, die vieles in die Richtung auch angestoßen haben. Und ich finde es auch wichtig, mit jeder Geschichte, mit jeder Person, die dann nochmal ihre eigene persönliche Geschichte erzählt, finde ich, also verrückt man auch noch mal mehr so dieses Jahr drüber sprechen können. Diese Momente so festzuhalten, glaube, das kostet einen doch viel Überwindung, oder?
Das war auf jeden Fall richtig schwierig zu schreiben, auch weil ich wusste, dass das dann Menschen lesen, die mir sehr nahe stehen und die das nicht wissen. Das ist natürlich auch so ein Prozess, wo man denkt, auch ein crazy Prozess, weil erstens ist es über 20 Jahre her und ich glaube, das ist was, was ganz oft vergessen wird, wie lange Opfer sexualisierter Gewalt brauchen, um überhaupt mit jemandem zu sprechen. Also so, soll sie doch zur Polizei gehen. Dann können wir froh sein, wenn die überhaupt irgendwann in ihrem Leben bereit sind, darüber zu reden. Und dann war die nächste Sache natürlich auch, dass ich hatte einen Buchvertrag und es war klar, dass ich darüber schreiben werde. Und das hat es quasi gebraucht, um das irgendwie meiner Familie zu erzählen. Und ich habe auch nicht mit denen darüber geredet, sondern die hatten dann das Manuskript oder halt dann das fertige Buch.
So hast
Also
du es
das war
gemacht.
so.
Ich dachte, du hättest
Ja,
vielleicht
also
vorher gesagt,
es gab da
übrigens.
bis, ne, das ist
Also deine
wahnsinnig
Mutter zum Beispiel.
schwer. Das ist auch
Beispielsweise deine
schwer.
Mutter. Da hast du
Ja.
das Manuskript ihr überreicht und gesagt, wir können ja mal drüber reden, wenn du magst. So hast du das gemacht.
Nee, ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, drüber zu reden. Und ich glaube, das ist halt so heftig. Also einfach zu merken, wie tief da auch die Scham sitzt. Also ich glaube, die meisten von uns hätten kein Problem damit, jemanden anzurufen und zu sagen, ich wurde gestern ausgeraubt, jetzt bin ich auf dem Weg zur Polizei. Würde wahrscheinlich jeder ohne Scham oder viele ohne Scham, ich weiß, dass es da auch Schamprobleme gibt, aber weniger sagen können oder zumindest irgendwie seinen Freunden oder den Eltern oder wie auch immer. Und das zu sehen, ist dann schon sehr interessant und auch nochmal. Es war für mich auch nochmal gut, das so durchzuleben, um einfach nochmal zu verstehen, warum brauchen Leute eigentlich so lange? Warum ist das so schwierig? Warum ist das in unserer Gesellschaft so schwierig? Und wenn man sich dann anguckt, wie viele, also wie hoch einfach die Dunkelziffer ist in Sachen Vergewaltigung, wie wenig überhaupt bei der Polizei landet, wie wenig dann noch vor Gericht landet und wie wenig davon verurteilt wird, dann merken wir einfach, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo das eigentlich nicht vorkommen darf, im Sinne von, ich rede darüber. Und das ist natürlich fatal, weil das ist der beste Schutz für jeden Täter.
Und wo du Täter ansprichst, also das ist auch so ein Thema. Ich finde es halt immer gut zu sagen, ein Schritt ist, die Worte zu finden. Wir müssen lernen, darüber zu reden. Wir müssen lernen, dass es so ist, wie als wurde dein Portemonnaie geklaut. Und du musst das auch erzählen können, ohne dass dir das dann schwerfällt, weil du hast nichts falsch gemacht. Das ist ja ein Schritt sozusagen bei dem einen. Der andere Schritt ist, wie vermeiden wir Täter? Also was kann, ich nenne sie jetzt einfach mal bewusst männliche Seite, weil es sind auch Männer sind ja Opfer von Übergriffen. Es ist jetzt nicht nur so, und es sind in der Mehrheit männliche Täter. Wie kann man da ein Verantwortungsgefühl oder überhaupt ein Gefühl von Grenzverschiebung, von du darfst das so nicht, ne? Das muss man ja auch irgendwo, auch da die Frage wieder, wo ist der Ort bei uns in der Gesellschaft, wo wir diesen Diskurs aufmachen und sagen, hier, du darfst über alles reden, du musst dich für nichts schämen und du musst mal verstehen, das ist deine Grenze und wenn jemand was nicht möchte, dein Körper gehört dir, der Körper gehört ihr und du musst mal das verstehen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist wirklich, ja, das ist also jetzt, klingt so nach Basic-Erziehung von Kleinkindern oder so, ne? Wie als wärst du am Spielplatz und sagen, so, das ist, ne, die Schaufel gehört jetzt dahin und wenn sie nicht teilen will, will sie nicht teilen. Aber
es ist genau das, was du sagst. Es ist eine ganz notwendige Basic-Erziehung von kleinen Kindern. Es ist, und das fängt auch ganz früh an. Also auch damit dürfen ältere Menschen mir auf dem Kopf rumtatschen oder sagen, ach, jetzt komm doch mal her und so. Also
Küsschen. Komm, die Tante will noch ein Küsschen.
Sachen, wo ich auch überhaupt keine perfekte Mutter bin, zum Beispiel. Also wo ich auch so in meinem jetzt dann doch bald 14-jährigen Muttersein-Prozess schon auch eine Reise gemacht habe, ne? Und glaube ich heute viel da auch restriktiver bin und das viel klarer erkläre und du entscheidest das, was jemand, ne? Wer dich jetzt wohin trägt oder wie auch immer. Also da auch die körperlichen Bedürfnisse von Kindern viel, viel ernster zu nehmen und zwar in vielerlei Hinsicht, also auch bei Kleinigkeiten. Und das andere ist, ich habe einen ganz tollen, ein Essay gelesen von Rebecca Solnit, wo sie beschreibt, wie das, glaube ich, eine Kollegin gemacht hat, dass sie in der Vorlesung mal darüber hat sprechen lassen. Also Männer und Frauen, Studierende in einem Raum, wo dann Frauen ihr Campus-Erlebnis, ne, wo wir ja auch ganz viele Vergewaltigungen immer wieder sehen, lesen, hören in den USA, die quasi mal die Frauen hat schildern lassen, wie deren Campus-Erleben ist und was sie eigentlich alles tun und wie viel Angst sie haben, wo die männlichen Studierenden wahnsinnig schockiert waren, weil sie endlich mal einen Einblick hatten. Das ist ja das, was meistens auch nicht getan wird. Frauen sprechen ja nicht darüber, dass sie sagen, okay, ich meine, es gibt extra Telefon-Hotlines, die dich nach Hause walken. Frauen, die das Licht suchen, Frauen, die einfach Angst haben. Also all diese Sachen, das ist eben was, wo ganz viel, finde ich, auch der Austausch zwischen den Geschlechtern fehlt, zwischen uns fehlt. Und ich kenne ganz viele großartige Männer, die sagen, ich würde niemals hinter einer Frau laufen im Dunkeln, weil ich immer weiß, das ist ein schlechtes Zeichen. Aber viele tun es trotzdem, weil sie es nicht besser wissen. Und da können wir, glaube ich, auf beiden Seiten einfach durch Kommunikation und durch gemeinsames Voranschreiten sehr viel lösen.
Ja, Kommunikation ist oft das Stichwort. Ich will nochmal dazu kommen, wie du auch beschreibst als Schauspielerin eben, dass dein Körper ja dein Instrument ist, klar. Das ist das, was du einsetzt in deiner Arbeit. Auch das Thema sich nackt machen im Film wird angerissen, ganz klar. Und aktuell ist halt in Deutschland, was die Filmszene angeht, ja, eine Recherche gerade da, wo es um vermeintliche schwierige Zustände an Filmsets von Til Schweiger eben geht. Und eine Darstellung will ich da rauspicken, da wurde offenbar eine Statistin sehr plötzlich gefragt, ob sie sich vorstellen kann, in der Szene oberkörperfrei zu drehen. Das war vorher gar nicht mit ihr abgesprochen. Dann stand sie plötzlich wohl vor 100 Leuten und musste sich in dieser Szene die Brust von einem Promi signieren lassen. Und diese Szene kam gar nicht in den Film Manta Manta Teil 2 rein. Das ist auch nochmal eine bittere Pointe, aber so ist es. Diese Frau hat wohl laut Spiegelrecherche immer noch mit dieser Situation zu kämpfen, dass sie da plötzlich stand, nackt, ist eben nicht eine trainierte Schauspielerin jetzt wie du und ist auch nicht irgendwie darauf vorbereitet gewesen, hatte ja kein Skript vorher und so weiter. Und da frage ich mich auch, nochmal so wirklich Stichwort MeToo, ist die deutsche Filmszene an sich da auch nicht weiter, wie ist da dein Empfinden als Filmemacherin? Du sagst selber, du versuchst es, einen Film anders zu machen, deine Filme anders zu prägen, deine Sets sicherlich auch anders zu prägen. Das ist wahrscheinlich so ein Weg, wie man was aufbrechen kann, aber im Großen und Ganzen, so die Mainstream-Fraktion, läuft alles wie immer?
Mein Gefühl ist, dass wir in Deutschland durchaus die Chance verpasst haben, bei MeToo auch mal ganz genau bei uns hinzugucken. Da wurde dann irgendwie, also da gab es irgendwie den bösen Harvey Weinstein und das, der wurde dann so als Monster dargestellt und nicht auch als vielleicht extrem innerhalb eines Systems. Das muss man ja auch so sagen. Das ist dann immer so die, das ist das Übel. Und das war so, ja, das gibt es in den USA, aber bei uns gibt es das sowieso nicht. Und dann wurde irgendwie noch Dieter Wedel ausgekramt. Und damit hatte es sich dann aber auch. Und dann war so, ja, da war irgendwie in den 90ern, aber pff, wie kann das schon sein? Und das aber natürlich sowas auch immer, das ist ja in erster Linie Machtmissbrauch. Und wir erleben ja das gerade auch nicht nur, dass wir jetzt beim Film mal eine Geschichte haben, wo ich sagen würde, das ist eben eine Geschichte von vielen. Und wir sehen aber gleichzeitig eben auch gerade noch mal mit diesem Boys Club Springer Podcast,
Ja,
dass wir da ganz ähnliche Zustände haben.
absolut.
Wir
Das ist nicht
wissen,
nur die
dass andere
Filmbranche.
Branchen noch viel schlimmer sind. Und zum Beispiel habe ich gerade gelesen bei Bruckwote Bühne, dass wohl nur 3% derer, die sich bei der Themis, das ist die Beratungsstelle für Opfer, die sich dort melden, darum bitten, dass es an den Arbeitgeber gemeldet wird. Das heißt aber, dass die ProduzentInnen, die natürlich auch gerne sagen, oh, das ist gar nicht so schlimm bei uns, eigentlich nur von 3% der Sachen an ihren eigenen Sets oder in dem Fall eben an der Bühne, aber das wird sich ja nicht so doll unterscheiden, überhaupt hören. Und das ist problematisch. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Zeichen ist oder dass wir ein ganz wichtiges Zeichen setzen sollten und sagen sollten, wir haben auch von unserer Seite her ein deutlich offeneres Ohr für Leute, die Opfer werden. Und dass es auch da, ja, dass wir auch hier ins Sprechen finden und dass wir hier einen deutlich größeren Support haben, weil der Druck an so einem Set ist enorm und jemand wie Til Schweiger ist unfassbar mächtig. Das ist ganz oft, ist er der Produzent, er ist der Regisseur, er ist derjenige, der alles entscheidet und er ist derjenige, der eben im Zweifel darüber entscheidet, wie und wo und in welchem Maß du im nächsten Jahr Geld verdienst. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen und brauchen da, glaube ich, klarere Kontrollen. Und dann ist es auch so, dass es jetzt natürlich die Diskussion darüber gibt, braucht es einen Code of Conduct? Und das finde ich erstmal ganz schön und ganz nett, aber wenn ich mir angucke, was an dem Set da, was im Spiegel steht, über das Set von Til Schweiger oder auch manche andere Sachen angucke, denke ich so, mir würde es auch reichen, wenn mal durchgesetzt würde, dass die Leute sich an bestehendes geltendes Recht halten. Weil wir haben für viele Sachen Gesetze und soweit ich weiß, darf man weder in solche Worte, wie da gefallen sind, über irgendwie den Arbeitsplatz brüllen, noch darf man Leute am Set schlagen. Also das ist so eigentlich nicht möglich.
Ja, und ich stimme dir, jetzt will ich auch nochmal sagen, absolut darin zu, es ist jetzt nicht ein Problem der Filmbranche. Und nur weil es dort auch angefangen hat, ganz originär in den USA, in der Filmbranche, ist ja klar, dass wir das in allen Gesellschaftsbereichen durchdenken müssen, weil es alle Gesellschaftsbereiche betrifft, absolut klar. Und eben dieser erwähnte Podcast Boys Club auf jeden Fall auch eine große Empfehlung, um zu sehen, wie die ja der Machtmissbrauch in großen Medienhäusern ablaufen kann. Ganz klar.
Und ich
Jetzt
finde, wir
noch.
haben da auch eine Vorbildfunktion,
Ja.
ne? Also in der Filmbranche, in der Medienbranche, weil wir eben eine extrem große Sichtbarkeit haben. Und
Ja,
das
und
ist, glaube
weil wir,
ich,
jetzt ist
so.
wichtig, das hast du auch schon genannt, und weil wir die Bilder selber auch noch mal produzieren. Also es ist so
Genau.
eine doppelte Geschichte. Es ist nicht nur der Arbeitsplatz, wo du jeden Tag hinfährst, sondern du bist ja dann in dem Moment in dem Medienhaus oder auch als Filmemacherin. Du produzierst bestimmte Lebenswelten, an denen sich Leute orientieren, die Leute einen Maßstab geben, wie sie denken, wie sie, ich will jetzt nicht sagen, und was die Bild schreibt, das denken dann die Leute so nicht, aber es ist, formt Lebenswelten auf jeden Fall. Und ein Film, den du machst, den die Leute im Kino sehen, das formt das Denken in irgendeiner Weise. Es gibt eine Inspiration, einen Anstoß oder es zeigt halt bestimmte weibliche Körper, männliche Körper und das macht was mit einem. Ist ja klar.
Absolut.
Ja, jetzt will ich zum Schluss vielleicht nochmal irgendwie nochmal die Kurve kriegen hin zu eben, was ist es, was wir tun können? Du hast es in der Mitte auch schon mal gesagt, eben neue Bilder setzen. Was ist so diese, du beschreibst ja auch als Kulturkampf, in dem wir da jetzt stecken, was so der Kampf der Körper eigentlich so ist. Wie schaffen wir eben mehr echte Selbstbestimmung?
Also ich habe ja vorher eher so ne, schon mal so kleine Baby-Steps genannt, was natürlich jetzt direkt so die Wahrnehmung unseres Körpers oder auch eben die Körper anderer anbelangt. Ich glaube aber, zugrunde liegt was viel Größeres, nämlich dass wir echte Gleichberechtigung brauchen. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern insgesamt. Denn wenn alle diversen Formen von Menschen gleiche Macht haben und eben auch gleiche Möglichkeiten, sich auszudrücken, ihre eigenen Bilder, ihre eigenen Filme zu kreieren, aber eben auch ein Mitspracherecht haben, dann verändert sich auch das, was wir als richtig schön oder normal empfinden. Und das ist, glaube ich, die Grundlage. Und jetzt können wir ganz viel darüber, über Repräsentanz sprechen und dass jetzt Leute auch mal gesehen werden und so. Am Ende des Tages geht es ganz klar auch um Macht und Geld. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Punkte, dass Frauen und andere marginalisierte Gruppen endlich genauso viel Geld verdienen können müssen und eine Unabhängigkeit brauchen. Denn solange ich das Gefühl habe, ich muss jemandem gefallen, der am Ende zuständig ist dafür, dass ich nach einer Scheidung noch gut versorgt bin oder dass ich eine Rente habe oder dass ich irgendwie, obwohl ich nur Teilzeit arbeite, durchs Leben komme, werde ich mich nicht frei fühlen. Und deshalb glaube ich, das ist das Allerentscheidendste, dass wir mehr Freiheit haben.
Gutes Schlusswort. Schauspielerin, Filmemacherin, Kunsthistorikerin und jetzt eben auch Autorin, Buchautorin Sarah Lisa Wolm. Danke für den Besuch und eine Stunde Liebe.
Dankeschön, es war sehr schön.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wir kommen zum Liebestagebuch und ich finde, es ist eins, das Menschen, die gerade so im Online-Dating-Struggle hängen, doch Hoffnung machen kann, dass man da nicht ewig in diesem, man datet sich, es klappt nicht, nächste Person, zwei Pin, zwei Pair, Zirkus befinden muss, sondern dass da auch manchmal ja richtige Perlen dabei sind unter den Leuten, die man trifft und die dann noch länger an der Seite im Leben verweilen können. Bei Emma ist es so, dass es jetzt einen Mensch in ihrem Leben gibt seit 6 Monaten. Den hat sie getroffen, eben nicht beim Online-Dating. Da hatte sie sehr viel Erfahrung mit Online-Dating-Geschichten, die sie uns in einer Stunde lieber erzählt hat. Aber diesen Mensch, nein, den hatte sie in Real Life kennengelernt. Und sie erzählt uns im Liebestagebuch von der Vertrautheit zwischen ihnen beiden.
Mein letztes Liebestagebuch ist jetzt ja schon ein bisschen her und das hängt damit zusammen, dass ich vor jetzt nun ja schon fast einem halben Jahr eine Person kennengelernt habe, die auch immer noch bei mir ist. Und es hat sich so ergeben, dass ich seither auch das Online-Dating liegen lassen habe und seit ich diese Person kenne, niemand anderen mehr getroffen habe. Wir sind quasi monogam. Wir haben jetzt noch nicht so viel darüber gesprochen, aber so ist bisher ja der Stand, dass wir nur uns beide jeweils daten. Und ich habe festgestellt in den letzten Wochen und Monaten, dass sich in meiner Sexualität was verändert hat. Und das liegt daran, dass ein sehr hohes Level an Vertrautheit zwischen uns beiden besteht. Also ich mache gerade zum ersten Mal mit einer anderen Person die Erfahrung von ziemlich erfüllter Sexualität. Und es ist mir auch wichtig, das genau so zu benennen, mit einer anderen Person, weil ich nämlich mit mir selbst sehr vertraut bin oder mit meinem Körper sehr vertraut bin und da auch sehr sicher mit meiner Sexualität bin. Aber bisher war eben diese Verbindung mit anderen Personen war bisher mit sehr viel Verunsicherung verbunden. Woran ich das festgestellt habe, war, dass ich auf einmal so eine ganz krasse Sicherheit im Kopf verspürt habe und ich stelle fest, jemand mag mich so einfach, wie ich bin. Ich muss nicht um jemanden kämpfen oder mich um jemanden bemühen oder um jemanden buhlen oder was auch immer. Denn also dieses Gefühl hatte ich in der Vergangenheit fast immer, vor allem im Online-Dating. Also wenn ich eine neue Person kennengelernt habe, manchmal bestanden diese Verbindungen halt nur ganz kurz, manchmal nur einmal hat man sich getroffen, manchmal ging es über ein paar Wochen, über ein paar Monate. Aber es war jedes Mal, wenn ich mit der Person intim war, immer mit einer sehr großen Verunsicherung verbunden. Und inzwischen ist das mit der Person eben so vertraut und ich fühle mich so sicher, dass ich genießen kann und dass ich so die Momente, die wir beide miteinander teilen, wenn wir uns körperlich nahe sind, so richtig aufsaugen und genießen kann. Also zum Beispiel, dass wir uns tief in die Augen blicken, während wir halt miteinander intim sind, insbesondere wenn man miteinander schläft. Das hatte ich halt vorher noch nie oder ich habe es noch nie so bewusst aufsaugen können, ohne irgendwie im Kopf irgendwelche Gedanken, irgendwelche Ängste zu haben. Also das heißt, ich habe jetzt immer die Gewissheit, dass dies höchstwahrscheinlich nicht das letzte Treffen mit der Person ist, im Vergleich zum Online-Dating, wo es jedes Mal so war, irgendwie, ah, oh Gott, wie oft sehen wir uns wohl noch? Wann sehen wir uns wieder? Sehen wir uns überhaupt wieder? Also ich habe hinterher kein Verlustgefühl, wie ich sonst immer empfunden habe, nach körperlicher Intimität. Es liegt auch daran, dass es meistens immer mit einer Übernachtung jetzt verbunden ist. Also die Person, die ich jetzt seit einem halben Jahr kenne, die schläft dann auch eigentlich immer bei mir, wenn wir uns sehen. Oder wenn wir uns dann eben am nächsten Morgen halt noch haben, dann haben wir manchmal noch ein Frühstück hinterher zusammen oder verbringen noch die nächsten ein paar Stunden des Tages miteinander, bevor wir beide irgendwie zur Arbeit fahren müssen oder irgendwas anderes machen. Das heißt, es ist nicht so ein abrupter Cut, nachdem man körperlich intim war. Also ich habe jetzt eben auch diese emotionale Nähe und nicht nur die körperliche Nähe mit einer Person. Dadurch, dass wir uns gegenseitig unsere Zuneigung ausgedrückt haben, hinterfrage ich irgendwie nichts Grundlegendes mehr und ich kann mich fallen lassen. Also es ist wirklich dieses Wissen, dass die andere Person einen wirklich mag, dass wir uns Nachrichten schreiben, dass wir uns aufeinander freuen oder dass wir uns vermissen oder so. Das sorgt wirklich für eine sehr große Sicherheit in meinem Kopf. Und es macht mich auch richtig doll glücklich. Ja. Also manchmal muss ich mich noch kneifen und mir wieder bewusst werden, oh krass, es geht schon so lange. Oder oh wow, was für eine tolle Person das ist und Wahnsinn, wie diese Person kommunizieren kann und ja, wie lieb diese Person einfach zu mir ist. Ja, manchmal muss ich mich dann noch ein bisschen kneifen.
Das ist doch schön, Emma so glücklich zu hören. Eine Stunde Liebe kommt damit zum Ende. Ich bin Shanley Anwar, ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.